vorgelesene Text nachzulesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Es geht um die Rückkehr des verlorenen Sohns und es war der Abschnitt, seine Entscheidung, nach Hause zu gehen. Ihr Lieben, seid alle ganz herzlich willkommen. Es ist schön, euch zu sehen, liebe Gäste. Ihr wurdet schon willkommen geheißen, aber auch nochmal von mir. Ihr habt das Bild vor euch liegen. An dem Bild wollen wir uns hangen und nochmal hineinblicken. Aber zuvor eine kleine Werbeeinblendung, die mir wichtig erscheint, ist mein sehr wertgeschätzter Kollege Henry Nauen, vor ein paar Jahren verstorben, hat dieses wunderbare Buch in die Welt gebracht mit dem Titel Nimm sein Bild in dein Herz. Und die ganze Predigtreihe, die wir hören, basiert eben auf diesem Buch. Und es sind seine Gedanken, die er zum Ausdruck bringt. Und es sind so wunderschön, dass ich die gerne mit euch teilen wollte und auch heute teilen werde. Aber dieses Buch kann ich jedem nur ans Herz legen. Er hat über viele Jahre hinweg sich mit diesem Bild auseinandergesetzt und das Ergebnis ist da wieder zu finden. Schaut auf das Bild, schaut auf den rückkehrenden Sohn. Robert hat schon einleitend mit euch ein bisschen darüber reflektiert. Euch sind Dinge aufgefallen und wir schauen auf den Sohn und es ist der erleuchtetste Punkt des Bildes, weil das der heilige Ort ist, der heilige Moment, der erlebt wird zwischen Vater und dem rückkehrenden Sohn. Und wir blicken auf den Sohn und sehen, dass sein Kopf geschoren ist. Überall da, wo Köpfe geschoren werden, passiert dies, um ihnen ihre Identität zu rauben, ihre Persönlichkeit, die sie zum Ausdruck bringen, wie wir es alle tun durch unsere Frisur, durch unsere Habsacht, wenn wir eine haben, in der Armee wie auch im Gefängnis, dann wird einem der Kopf geschoren, damit eben hier eine Gleichstellung erfolgt und ein Stück weit Persönlichkeit dem Menschen genommen wird. Diesem jungen Mann auf dem Bild wurde Persönlichkeit genommen. Er verlor hier etwas. Das besagte Kleid, von dem ihr gesprochen habt, ist nicht mehr als ein Unterkleid, so vermutet man sehr stark. Also er hat alles verloren, alles, was ihm blieb, ist noch sein Kleid, sein Unterkleid. Und auch das, wie ihr schon richtig gesehen habt, ist zerfetzt, es ist schmutzig. Dieses Kleid steht in einem sehr starken Kontrast zu den roten Gewändern der anderen beiden Protagonisten, die stark im Licht noch sind. Die roten Umhänge symbolisieren den hohen Rang, den diese zwei Personen haben und die Würde, die mit so einem Umhang, mit so einem roten Gewand einhergeht. Und dieses steht im Kontrast zu diesem jungen Mann. Er hat keinen Rang mehr. Er hat die Würde verloren. Es ist nur noch ein Lumpe. Er ist ein Sklave geworden. Wenn wir uns die Fußsohlen anschauen, Robert, du hast es nochmal erwähnt gehabt, wir sehen die linke Fußsohle, sie ist voller Narben. Wir sehen hier eine Geschichte, die gezeichnet wird von Rembrandt, was geschah und was er erlebt hat, der rückkehrende Sohn, bevor er wieder zu Hause angekommen ist. Durch welches finstere Tal er gegangen ist. Welches Leid, welchen Schmerz und Elend er erlebt hat. Die Hölle, die er erlebt hat. Zerrissene Kleidung. Ein völlig durchgelaufene Sandale. Und dann das Schwert. Pia, du hast es erwähnt gehabt. Das Schwert. Das so eigentlich gar nicht in das Bild hineinpasst. Nicht gekauft, um sich in der Hölle oder in der Höhle des Löwens zu verteidigen, sondern es ist das Schwert seiner Familie. Und Schwerter hatten damals das Merkmal einer edlen Abstammung. Ihm wurde alles genommen. Er verlor alles. Aber das Schwert hat er behalten, ganz bewusst. In der Tiefe seiner Erniedrigung hält er nämlich durch dieses Schwert an einer Tatsache fest. Ich bin der Sohn meines Vaters. Ich gehöre zu dieser Familie. Hätte er dieses Schwert in seinem Leid und in seinem Geldmangel verkauft, er hätte dafür sich zu essen kaufen können. Und er hungerte. Aber er hielt an diesem Schwert fest, als sein letztes Stück Identität, zu wissen und auch die sichtbare Erinnerung, ich bin der Sohn meines Vaters, auch wenn ich in einem fernen, fremden Land bin, wo ich durch die Hölle gehe. Wenn ich das Bild anschaue, sehe ich Leere in diesem rückkehrenden Sohn. Ich sehe Demütigung. Ich sehe Niederlage. Er war, und da haben wir in der ersten Predigt schon drüber reflektiert, er ist in das fremde Land gezogen, weg von zu Hause. Und je länger man an diesem Ort ist, in diesem fremden, fernen Land, desto weniger vermag man, die Stimme seines Vaters noch zu hören, in seinem Herzen, in seinen Ohren. Ich habe die Woche einen kurzen Bericht gelesen über einen Veteran, also über einen ehemaligen Soldaten aus Amerika, der im Irakkrieg vor einigen Jahren gewesen ist. Und ein kurzer Absatz, den ich gelesen habe, da schildert er und sagt, ich war nicht lange dort. Ich war einen Monat dort. Aber ich erlebte die Hölle. Und neben all dem, was man sieht in dieser Hölle, spricht immer wieder eine Stimme aus dir heraus, die sagt, das ist nicht die Normalität. Das ist nicht das normale Leben. Was hier passiert, ist Grausamkeit. Was hier passiert, ist, dass ich meine Seele verliere. Er sagte aber auch, dass von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, dass diese Stimme immer leiser wurde und dass das Erlebte, die Bilder immer mehr an Realität gewann und auch an Normalität. Und deswegen sagte er, ich war froh, dass ich schon nach einem Monat verletzt nach Hause durfte. Aber Kollegen, die er gesehen hat, Soldaten, Mitstreiter, die schon seit längerem dort waren, an denen merkte er, sie entwickelten eine Unmenschlichkeit und sie stumpften abförmlich vor dem, womit sie zu tun haben. Sicherlich auch ein Schutzmechanismus, psychologisch gesehen. Aber die Stimme in ihm, sagte er, wurde leiser. Ich kann mir auch vorstellen, dass eben diese Stimme des Vaters bei dem verlorenen Sohn von Mal zu Mal in diesem fernen Land immer leiser wurde. Doch wenn wir von diesem fernen Land sprechen, dann reden wir nicht von einem Kriegsgebiet, wo man Unmenschliches erlebt, sondern wir reden von einem fernen Land, und das haben wir in der letzten Predigt stärker thematisiert, wir reden von einem Land, wo du deine Heimat verlassen hast, wo du deinen Anker verloren hast und niemanden hast, wo du Annahme erlebst, wo du Zugehörigkeit verstehst und wissen kannst, geliebt zu werden. Wir leben von einem Land, das getrieben wird von Schau, von einem Land, von einem Dickicht an Wünschen und Bedürfnissen gefüllt, denen die Menschen nachgehen, die sie versuchen, mit materiellen Dingen zu bewerkstelligen, um sich irgendwie zu füllen. Und all das hat dieser junge Mann erlebt und versucht, das zu füllen in sich, was leer geworden ist. Ein Dickicht an Wünschen und Bedürfnissen. Keine eigenen Motive mehr, sondern fremdbestimmt von dem, wie diese Welt dort funktionierte. Bis sie ihn letztlich ausgespuckt hat und vor die Säue geworfen hat und ihm alles geraubt hat, die Seele leer gezogen hat, weil er jegliche Identität in sich verloren hatte, außer dieses Schwert, was ihm noch blieb. Als er alles verlor, kam er zur Erkenntnis. In der tiefsten Einsamkeit, als er niemanden mehr hatte, bei den Schweinen sitzend, als ihn jeder verachtet hatte, weil in dieser Welt dir keiner Liebe schenken wird, einfach nur weil du bist, sondern es immer geknüpft ist an irgendeine Leistung oder an deinen Geldbeutel, Als er eben in dieser tiefen Einsamkeit angekommen ist, dies brachte ihm zur Erkenntnis, dass es Besserung bedarf. Und da erinnerte er sich eben an seinen Vater. Denn er erkannte, dass dieser Weg, den er einschlägt, letztlich zum Tod führt. Dass dort in diesem Lebensweg kein Leben stattfindet. Dass das nicht zur Erfüllung oder zum tiefen Frieden führt, sondern letztlich zur Einsamkeit, zur Isolation und zum geistigen, seelischen Tod, wenn nicht sogar auch zum körperlichen. Und da, als er so völlig isoliert war, drang er durch in seinen tiefsten Kern, in sein tiefstes Ich hinein und erkannte, wer er wirklich ist. Dass er nicht das Geld ist, das er hatte, sondern dass er der Sohn seines Vaters ist, der nach ihm Ausschau hält. Das führte ihn dazu, letztlich zu sagen, ich mache mich auf und laufe nach Hause. Und die Botschaft dahinter ist eigentlich sehr simpel. Die Botschaft lautet, egal was du verlierst in deinem Leben, egal was du, und damit spreche ich zu uns heute, egal was du erlebst in deinem Leben und egal zu wem du geworden bist im Vergleich zu dem du einmal warst, du bleibst immer das Kind deines Vaters. Und wir reden hier nicht von diesem Vater auf dem Bild, denn das ist ja nur ein Sinnbild für die Geschichte, die Jesus erzählen möchte, wie es geht um uns und um unseren Vater, unseren Schöpfer im Himmel. Du bleibst das Kind deines Vaters. Der Verlust von allem führte zur tiefsten Schicht seiner Identität und er erkannte, zu wem er gehört und wo er hin muss, um wieder er selbst zu sein. Er erkannte, dass er kein Schwein ist, sondern ein Mensch mit Würde, auch wenn er die über Bord geworfen hat. Dass er ein Kind seines Schöpfers ist, bildlich gesprochen wurde übertragen für uns wieder heute. Unser Schöpfer, den wir aber Vater nennen, der uns liebt und zu dem wir gehören. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen aus meinem eigenen Leben. Ich habe das schon das eine oder andere Mal erwähnt gehabt. Ich bin aufgewachsen in der Kirche und habe der Kirche und Gott den Rücken gekehrt, als ich 16 war. Und in den nächsten 4 Jahren bis zu meinem 20. Lebensjahr lebte ich mein Leben genauso, wie ich es wollte. Und es ähnelte sehr stark dem verlorenen Sohn, der wegging von zu Hause, um sich selbst zu finden, um letztlich sich selbst zu verlieren. Und genau das passierte auch bei mir. Ich habe alles getan, was ich machen wollte. Dinge, die gesetzlich in Ordnung waren, aber die genauso auch ungesetzlich gewesen sind. Und ich in Konflikt kam mit Behörden und so weiter. Aber ich habe getan, was ich wollte. Und versuchte dort mein Glück zu finden. Und ich verlor mich selbst in all den Jahren. Und habe die Stimme meines Vaters, meines Schöpfers nicht mehr gehört in mir. Und auch wenn ich nicht in einer tiefen Krise steckte, augenscheinlich, vordergründig, wie es bei dem jungen Mann gewesen ist, und mir ging es gut, auch finanziell ging es mir gut, ging es mir seelisch gar nicht gut. Und da fing an, er wieder zu mir zu sprechen. Und er sprach zu mir und wir redeten miteinander. Und ich erlebte meine Bekehrung, ohne darauf jetzt detaillierter eingehen zu wollen. Aber er sprach zu mir, zu dem, dem ich ihm den Rücken gekehrt habe. Und er holte mich zurück und berührte mich an meiner Schulter und gab mir eine Zuwendung und redete mit mir. Und das Allerinteressanteste an diesem ganzen Dialog, diesem ganzen Erlebnis, das ich mit Gott hatte zu diesem Moment, war, dass er nicht ein einziges Mal über meine Taten, über all das Schlechte, was ich getan habe in meinem Leben, und es waren wirklich schlimme Dinge, dass er nicht einmal darüber gesprochen hat, dass er sie mir nicht einmal vorgehalten hat, sondern er mir zeigte, wer ich bin durch ihn. Alles, was Gott tat in dem Moment, war, mich Sohn zu nennen, zu sagen, du bist mein Kind, Ich bin dein Zuhause. Du bist mein Sohn. Und so konnte ich loslassen. Das war meine Bekehrung. Und ich bin innerlich zerbrochen daran, weil diese Worte von ihm Liebe waren, die mein Herz erfüllt haben. Und zum ersten Mal wurde in meinem Leben mein Herz erfüllt, wie nichts anderes mein Herz erfüllen konnte. Und war das nicht genau der Grund, wieso ich gegangen bin und warum ich all das getan habe, damit mein Herz erfüllt würde? Und er erfüllte es durch diese Worte, diese einfachen Worte, du bist mein Sohn und du gehörst zu mir. Und ich konnte loslassen, woran ich bis zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben festgehalten habe. Und interessanterweise habe ich daran festgehalten, obwohl es mich kaputt gemacht hat. Aber woran, an irgendwas musst du dich ja festhalten. Aber jetzt konnte ich loslassen. Ich war auf dem Weg nach Hause zu Gott. Ebenso wie der verlorene Sohn nach Hause gekommen ist. Gott, Vater, holte mich damals heim und dafür bin ich ihm zutiefst dankbar. Und was Gott letztlich da mit an jenen von uns tut, und das ist die Lebensgeschichte letztlich förmlich auf eure individuellsten Art und Weisen, die Lebensgeschichte eines jeden von euch. Und was Gott eigentlich einem jeden von uns letztlich vorlegt, ist die Entscheidung zwischen Leben oder Tod, weil das eine Leben führt zum Tod. Nur das Leben bei ihm, zu Hause zu sein, in diesen segnenden Händen zu hasseln und zu verweilen, dort ist Leben. Das ist die Entscheidung zwischen Leben und Tod. Und schauen wir in die biblischen Geschichten zwischen, da sehen wir einmal die Geschichte von Judas, da Jesus verriet, und wir haben die Geschichte von Petrus, der Jesus verleugnete. Und wir haben genau dieses Kontrastverhältnis bei diesen beiden Geschichten vorliegen. Einmal haben wir Judas und der hat sich für den Tod entschieden. Für das Sterben entschieden. Er hat bildlich gesprochen sein Schwert, das er bei sich hatte, weggelegt. Und das ist eine Möglichkeit des Weges, den wir gehen können. Und manche Menschen sind schon so weit, dass die Stimme des Vaters sie gar nicht mehr erreichen kann, weil sie so zu sind und so blockiert sind und so verhärtet ihnen hier im Herzen, dass sie sich für den Tod entscheiden. Aber wir haben auch Petrus, der Jesus verleugnete, der auch sich auf den Weg machte und das Haus verließ. Aber er war derjenige im Vergleich zu Judas, er war derjenige, der unter Tränen nach Hause gekommen ist, wenn wir den Abschluss des Johannesevangeliums lesen. Der unter Tränen zusammenbrach vor Jesus und sagte, Jesus, du weißt, Herr, dass ich dich lieb habe. Und er zurückkam in die segnenden Hände seines Schöpfers. Und ich habe so den Eindruck, als ob es uns auch manchmal schwerfällt, dieses Nachhausegehen, dieses Zurückkommen zu dem Schöpfer, da wo wir hingehören, wenn wir uns entschieden haben, sein Haus zu verlassen. Weil wir immer meinen, dass dieses Gutsein zu Hause beim Schöpfer, dass das immer mit einem Verdienst verknüpft wird. Dass ich etwas tun muss, um mir seine Liebe wieder zu verdienen. Und wenn ihr reinschaut in das Lukas-Evangelium, in diesen Text hinein, die Geschichte, die Jesus erzählt, da sehen wir, dass der Sohn sich eine Rede vorbereitet, was er seinem Vater sagen wird, wenn er ankommt. Und in der Rede sieht man sehr deutlich, dass er sich dessen bewusst war zu sagen, ich werde zumindest besser überleben können bei meinem Vater als außerhalb, wenn ich doch nur ein Knecht, ein Sklave werde. Aber die Stellung des Sohnes zu haben, die habe ich verspielt. Die habe ich mir nicht verdient, die habe ich verspielt. Und ich kann dafür nichts mehr tun, sie mir zu verdienen. Deswegen, Gott, ich weiß genau, dass ich nie wieder mehr zurück in die Stellung kommen kann, in der ich einmal in deinen Augen gewesen bin. Die übertragene Sinn. Die Liebe ist an Bedingungen geknüpft, denken wir. Und somit ist das Heim nicht mehr sein Zuhause, sondern einfach nur ein Heim. Und er hat sich sicherlich auch die Frage gestellt, bin ich willkommen? Er hat sich alles Mögliche ausgemalt und er hat sehr wohl die Worte bedacht, die er sagen wird seinem Vater, weil er wusste ja nicht, wie sein Vater reagieren wird. Wird er ihn überhaupt aufnehmen? Er wusste, dass er die Würde seiner Sohnschaft verloren hat. Die hat er aufs Spiel gesetzt. Aber er glaubte noch nicht, dass dort, wo seine Verfehlung groß war, die Gnade seines Vaters übergroß sein wird. Er sieht sich weiterhin als wertlos an und siedelt daher sich selbst als Knecht in seinem Zuhause an und nicht mehr. Ich habe folgendes Zitat mir aus dem Buch rausgeschrieben. Da heißt es: Vergebung bedeutet bei uns Menschen oftmals nicht mehr, als auf Rache zu verzichten und ein gewisses Maß an Freundlichkeit zu zeigen. Wenn ich unter uns Menschen beobachte, wie wir miteinander Vergebung leben, wenn wir Vergebung leben, dann erlebe ich es traurigerweise leider immer wieder, dass Vergebung wir so definieren, dass es nicht mehr ist, als dass wir auf die Sache verzichten, die wir eigentlich ausüben wollten, die aus unserem Herzen kommt, zu sagen, gut, ich lasse es, und dann eine scheinbare vorgehaltene Freundlichkeit einen Tag legen, aber in unserem Herzen wir noch lang nicht wahrlich vergeben haben, dass wir dem anderen überschütten mit Gnade und mit Barmherzigkeit und mit Liebe. Aber erst das ist wahre Vergebung und das ist, wie unser Vater mit uns umgeht. Und deswegen ist eine der größten Herausforderungen des inneren Lebens, unseres inneren Lebens, die Annahme von Gottes Vergebung. Und bei uns habe ich manchmal das Gefühl, als ob sich manches sträubt, im Sinne von, ich kann doch Gott gar nicht dem genügen. Das, was ich getan habe, kann ich gar nicht einfach nur vor dich legen und du sagst, es ist vergessen. Als ob da auch immer etwas zwischen uns liegt und es fällt einem so schwer, diese Gnade einfach nur anzunehmen. Denn wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dann lesen wir, und jetzt weichen wir von dem Bild ab, wir weichen ab zum Original, zur biblischen Stelle, dann lesen wir, wie der Vater, ein stattlicher Mann, Geschäftsmann, sein Kleid hochzieht und losrennt, seinem Sohn entgegen und ihn einfach nur in die Arme nimmt. Und er dann seinen Umhang nimmt oder einen Umhang bringen lässt und ihm wieder diesen roten Umhang um die Schultern legt und ihm wieder diese Würde und diese Stellung zuspricht, von der er selbst nichts wissen wollte und nicht glauben konnte, dass er jemals diese Stellung wieder bekommen wird. Ein Knecht will ich sein, denn nichts anderes habe ich verdient. Und er hat auch nichts anderes verdient, denn das, was er getan hat, so haben wir letztes Mal schon festgestellt, war ein Todesurteil. Ich wünschte, mein Vater wäre tot, als er sich sein Erbe genommen hat. So sehr hat er eigentlich seinen Vater verletzt. Und der Vater sendet ihm jetzt entgegen und legt ihm diesen roten Umhang an und sagt, du hast die gleiche Stellung wie zuvor. Du bist kein wenig geringer geachtet als zuvor. Du bist mein geliebter Sohn. Und dann wird ihm noch ein Siegelring an den Finger gesteckt. Der Ring der Familie. Und der diesen Ring trägt, verwaltet über den Besitz der Familie. Denn mit diesem Siegelring besiegelte man Verträge. Was er hier tut, ist, dass er das zu ihm zuspricht und sagt, ich lege dir das ganze Besitz meiner Familie, unserer Familie, wieder in deine Hände. Du darfst wieder verwalten. Ich vertraue dir völlig, als ob nie was gewesen ist. Aus einem Moment heraus entscheidet er sich genauso. Und hebt ihn wieder auf in die Stellung. Ein letzter Gedanke. Der Weg nach Hause, so qualvoll er auch scheinen mag, bedeutet letztlich nichts anderes als wieder Kind werden. Nicht nur die Sohnschaft annehmen, sondern wieder Kind des Vaters werden. Jesus spricht selbst, der Weg zu Gott, sagt Jesus, ist derselbe wie der Weg zu einem neuen Kindsein. Wir erinnern uns an die Worte, die Jesus gesprochen hat. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Werdet wie die Kinder, Kind werden. Jesus spricht nicht davon zu sagen, bleibt Kinder, sondern er sagt, werdet wie die Kinder. Und im Bild oder in der Reflexion des verlorenen Sohns meine ich zu erkennen, was es bedeutet, sich zu entscheiden, in seinem Leben wieder Kind zu werden. Auf eine zweite Unschuld hinzuleben. Sich völlig hinzugeben, dem Vater und in seine Hände zu legen. An einer anderen Stelle skizziert Jesus sehr deutlich, wie dieses Kindsein für uns Christen praktisch aussieht. Wir haben die Seligpreisungen, die sehr früh gesprochen worden sind, nachdem Jesus die Stimme seines Vaters hörte, aus dem Himmel sprechen, dies ist mein geliebter Sohn. Und er der Stimme des Verführers standhielt und verstand, dass es eben diese zwei Welten gibt, aber dass Jesus sich entschied, bei seinem Vater im Haus zu bleiben und den Verführungen nicht nachzugeben, seinem Ego nachzugeben und sich selbst hochzuheben. Als er diesen Konflikt durch hatte, sammelte er seine Jünger um sich, die er eingesammelt hat, und sprach die Seligpreisungen. Selig die Armen, die Trauernden, die Sanften, die nach Gerechtigkeit Hungernden und Dürstenden. Selig die Barmherzigen. Selig die im Herzen Reinen. Und selig die Friedensstifter. Diese Worte zeigen eine Darstellung der Kinder Gottes. So sind Kinder Gottes. Es ist aber auch gleichzeitig eine Selbstdarstellung von dem Sohn Gottes, Jesus Christus, denn er war eben das zitierte alles. Und es ist auch eine Darstellung von uns, wie wir sein sollen, wenn wir Kinder werden wollen. Die Seligpreisungen zeigen den Weg für meine Heimkehr zurück ins Haus meines Vaters. Zitat, wenn wir das Haus unseres Vaters erreicht haben und seine Umarmung spüren, werden wir erkennen, dass nicht nur der Himmel unser Anteil, sondern auch die Erde unser Erbe werden wird. Ein Ort, an dem wir in Freiheit und ohne Angst und Druck leben können. Und ist es nicht letztlich das, was ein jeder von uns in seinem Herzen verspüren möchte, diese Erfüllung? Ich glaube, dass er in diesem Moment dieser segnenden Hände, dieses Eingebettetsein in dem Schoß seines Vaters eben das verspürte und erleben durfte. Mit dem Ring am Finger, mit dem Vertrauen, der zugesprochen wurde, mit dem Mantel, den er anhat. Wir sind jetzt wieder bei der biblischen Geschichte. Und schaut euch noch einmal den Kopf an auf dem Bild des verlorenen Sohns, des zurückgekehrten Sohns. Wenn ich mir bei all diesen Gedanken den Kopf des heimkehrenden Sohnes anschaue, sehe ich, dass hier die zweite Kindheit eben dargestellt ist. Er wurde wieder Kind. Es sieht aus wie die Rückkehr zum Kindsein, ein Baby im Schoß seiner Mutter, im Schoß seines Vaters, eingebettet sein in Friede, Gnade und Annahme. Zitat. Dies hilft mir, den Weg besser zu verstehen, den ich bei meiner Rückkehr nach Hause zu gehen habe. Ist nicht das Kind arm, sanft und rein im Herzen? Ist nicht die Antwort des kleinen Kindes auf jeden noch so kleinen Schmerz weinen? Ist nicht das kleine Kind der Friedensstifter, hungernd und dürstend nach Gerechtigkeit und schließlich Opfer von Verfolgung? Aber wie ist es mit Jesus selbst, dem Wort Gottes, das Fleisch wurde, 9 Monate im Schoß Marias war und in diese Welt als ein kleines Kind kam, angebetet von Hirten ganz aus der Nähe und von Weisen aus den weiten Ferne. Der ewige Sohn wurde ein Kind, damit ich wieder ein Kind werde und so mit ihm zurückkehre in das Reich des Vaters.